Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die EU-Länder haben sich auf ihrem Gipfeltreffen in Brüssel zu einer strengeren Haushaltsdisziplin verpflichtet. 25 der 27 Staats- und Regierungschefs unterzeichneten einen Fiskalpakt. Nur Großbritannien und Tschechien blieben außen vor. Der Fiskalpakt sieht die Einführung von nationalen Schuldenbremsen nach deutschem Vorbild sowie automatische Sanktionen bei Verstößen vor.
Er ist der letzte noch aktive Gründervater des Euro. Er hat als Vorsitzender der Eurogruppe Europa durch die Krise gesteuert. Und er ist einer der ganz wenigen Regierungschefs, die auch mit Feinheiten der Finanzpolitik vertraut sind. Aber nun mag er nicht mehr. Jean-Claude Juncker gibt den Vorsitz der Eurogruppe ab. Das Amt fordert zu viel und es hielt wohl auch allzu oft Frustration bereit.
Es nervt und es ist anstrengend, ja.
Juncker ist einer der wenigen in Europa, die deutsche geldpolitische Vorstellungen teilen. Doch die Kanzlerin äußert kein Wort des Bedauerns. Wichtiger ist ihr, dass Europa mit dem Fiskalpakt zu strengerer Haushaltsdisziplin findet. Er schreibt vor, dass die Unterzeichnerstaaten ihr strukturelles Defizit auf 0,5% der Wirtschaftsleistung beschränken. Anders als früher werden Verfahren gegen Schuldensünder nahezu automatisch eingeleitet. Die Strafen gehen bis zu 0,1% der Wirtschaftsleistung in Deutschland wären das 2,5 Milliarden Euro. Daneben soll Europa sich stärker um Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit bemühen. Beschlossen haben das schon viele Gipfel, passiert ist selten etwas. Das soll sich nun ändern.
Jedes Mitgliedsland weiß, dass es nicht mehr einfach sagen kann, ich halte mich da nicht dran. Aber der Beweis ist noch nicht abschließend erbracht. Und deshalb sage ich, sind die nächsten 2 Jahre genauso entscheidend, wie die letzten 2 Jahre waren.
Die Beschlüsse des Gipfels bescheren vor allem der EU-Kommission enormen Machtzuwachs. Sie wird in die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Mitgliedstaaten sehr viel wirksamer eingreifen können als bisher. Es war kein Krisengipfel, aber seine Teilnehmer wissen, dass die Krise nicht vorbei ist. Die durchaus riskante Politik der Europäischen Zentralbank, Europa mit 100 Milliarden Euro zu überschwemmen, ist hier eher dankbar aufgenommen worden. Der Zinsdruck ist so gemildert, das schafft vor allem hochverschuldeten Staaten Luft, mit seriöser Politik verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Aber ob sie das tun oder ob sie jetzt in den alten Trotz zurückfallen, das ist durchaus Gegenstand von Fragen.
Auf dem Gipfel in Brüssel wurde außerdem entschieden, dass Serbien offiziell EU-Beitrittskandidat ist. Zuvor hatte Rumänien seinen Widerstand dagegen aufgegeben. Beide Länder unterzeichneten ein Abkommen zum Schutz der rumänischsprachigen Minderheit in Serbien. Ein Termin für den Beginn der Beitrittsverhandlungen mit Serbien steht noch nicht fest. Im Iran ist heute ein neues Parlament gewählt worden. Es war die erste größere Abstimmung seit der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Ahmadinejad vor 3 Jahren. Die Opposition war nicht angetreten oder wurde im Vorfeld an der Teilnahme gehindert. Sie hatte zum Boykott aufgerufen. Die Abstimmung gilt vor allem als Machtprobe innerhalb des konservativen Lagers. Mehr als 48 Millionen Bürger waren wahlberechtigt.
Schon am frühen Morgen stehen die ersten vor den Moscheen, die heute als Wahllokale dienen. Die Regierung hatte aufgerufen, möglichst zahlreich zur Wahl zu erscheinen. Der ehemalige Parlamentspräsident Hadet Adel kandidiert für die Vereinigten Konservativen. Die Wahlen im Iran sind ein Mittel, die Solidarität des Volkes zu sehen. Mit der Wahl zeigt das Volk, dass es zur Islamischen Republik steht. Viele junge Menschen boykottieren die Wahl. In den Reihen meist nur Ältere, die klassischen Wähler der Konservativen. Es ist Pflicht zu wählen. Der geistliche Führer hat gesagt, dass das Parlament wichtig sei und ich habe meine Pflicht getan. Ich bin immer ein Anhänger des Führers gewesen. Die Reformer treten bei der Wahl nicht an, weil sie sie nicht als demokratisch, nicht als frei ansehen. So ist es ein Duell zwischen Präsident Mahmoud Ahmadinejad und dem geistlichen Führer Ayatollah Ali Khamenei. Diese Wahl dürfte zugunsten von Khamenei ausgehen, denn zahlreiche Kandidaten, die Ahmadinejad nahestehen, wurden überhaupt nicht zur Wahl zugelassen. Die Wahlbeteiligung dürfte entgegen staatlicher Angaben eher gering sein. Die Opposition hatte ihre Anhänger dazu aufgerufen, nicht zur Wahl zu gehen. So wäre eine geringe Wahlbeteiligung eine Schlappe für das Regime. Denn dann würde amtlich, dass nur kleine Teile der Bevölkerung hinter der Regierung stehen und das in Zeiten von Wirtschaftssanktionen und umstrittenem Atomprogramm.
Im Anschluss an die Freitagsgebete haben in Syrien erneut tausende Menschen gegen Präsident Assad demonstriert. Bei Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften gab es Tote und Verletzte. Regierungstruppen übernahmen unterdessen die Kontrolle über die einstige Rebellenhochburg Homs. Augenzeugen berichten von Festnahmen. Erstmals erreichte ein Hilfskonvoi die wochenlang belagerte Stadt. Zwei französische Journalisten, die aus der Stadt entkommen konnten, kehrten am Abend in ihr Heimatland zurück.
Ankunft in Frankreich. Die Journalistin Edith Bouvier mit kompliziertem Bruch im linken Bein. Vergangene Woche wurde sie bei einem Angriff syrischer Truppen in der Stadt Homs verletzt. Ich sage es der syrischen Führung ganz direkt. Wir werden sie für ihre Verbrechen zur Verantwortung ziehen vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Bouvier gelang gestern die Flucht aus Syrien in ein Krankenhaus im Libanon. Eine Flucht aus dem Viertel Baba Amr in Homs. Das Viertel ist vollständig unter Kontrolle der syrischen Führung. Sie lässt jedes Haus durchsuchen. Oppositionelle berichten von einem Massaker an Zivilisten, ein Vorwurf, den die UN-Menschenrechtskommission prüfen will. Es ist entscheidend, dass es keine Vergeltung gibt, keine Massenhinrichtungen und keine Folter. Die Rechte der Gefangenen müssen respektiert werden. Dramatisch die Lage der Zivilisten in Baba Amr. Viele Verletzte sind seit fast 4 Wochen von der Außenwelt abgeschnitten. Bis heute. Unser Hilfskonvoi ist in Homs, aber erhält nicht die Erlaubnis, nach Baba Amr zu fahren. Wir müssen aber die Verletzten dringend medizinisch versorgen oder evakuieren. Ein paar Kilometer nördlich von Homs, Augenzeugen berichten von friedlichen Demonstrationen. So lange, bis eine Granate einschlägt. Panik bricht aus. Eine Spirale der Gewalt in Syrien.
Im Zuge der Ermittlungen gegen Ex-Bundespräsident Wulff hat sich die Staatsanwaltschaft weiteres Material beschafft. Am Abend wurde das Haus von Wulff in Großburg-Wedel bei Hannover durchsucht, wie die Behörde bestätigte. Zuvor hatte sie bereits Ermittler in Büros und Wohnungen des Filmunternehmers Grunewold geschickt. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob sich Wulff während seiner Zeit als niedersächsischer Ministerpräsident der Vorteilsannahme schuldig gemacht hat. In Berlin bleibt unterdessen der Ehrensold ein Thema, den Wulff wie andere Altbundespräsidenten auch beziehen soll.
Still und friedlich sieht es rund ums Schloss Bellevue aus, aber 2 Wochen nach seinem Rücktritt sorgt Altbundespräsident Wulff noch einmal für Aufruhr. 200.000 Euro Ehrensold jährlich nach gerade 20 Monaten im Amt. Das finden laut ARD Deutschland-Trend 84% der Bürger unangemessen. Möglich macht es ein kleiner Unterschied. Nicht private, sondern politische Gründe hat Wulff für seinen Rücktritt angegeben.
So wie ich die Entscheidung des Bundespräsidialamtes einschätzen kann, ist die auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen erfolgt und damit auch rechtens.
Im gesamten Haushaltsausschuss hat daran niemand juristische Zweifel angemeldet, moralische allerdings schon.
Er bekommt, wenn es dabei bleibt, eine ungebührlich hohe Ausstattung für Leistungen, wo normale Menschen sagen, das hat er wirklich nicht verdient.
Die SPD möchte Wulff andere Vorzüge streichen, Dienstwagen, Fahrer, Büro auf Lebenszeit. Das brauche nur, wer sich auch als Altbundespräsident in die politische Debatte einmische.
Da habe ich erhebliche Zweifel, dass das bei dem Herrn Wulff tatsächlich der Fall ist. Und von daher, wenn wir Haushaltsmittel bewilligen, tun wir das ja im Interesse der Steuerzahler. Und ich kann das bei Herrn Wulff wirklich nicht mehr vertreten.
Regierung und Opposition wollen jetzt darüber reden, wie die Versorgung neu geregelt werden kann. Gelten würde das in jedem Fall erst für künftige Bundespräsidenten. In Niedersachsen gehen die Ermittlungen gegen Christian Wulff weiter. Die Polizei durchsuchte heute Abend sein Haus in Großburg-Wedel. Es habe aber keine richterliche Anordnung gegeben. Egal wie die Ermittlungen ausgehen, der Ehrensold ist Wulff bislang sicher. Allein das Bundesverfassungsgericht könnte die Bezüge theoretisch noch kürzen. Wulff ist jetzt praktisch gezwungen, das Geld erstmal anzunehmen. Ob er es ganz oder teilweise spendet, da gilt, wie schon bei der Frage nach seinem Rücktritt, keiner kann ihn zwingen, er allein muss entscheiden.
Als Konsequenz der Neonazi-Mordserie dringt der Bundesrat auf eine Erweiterung des Strafgesetzbuches. Ziel der Gesetzesinitiative ist es, sogenannte Hassverbrechen künftig schärfer ahnden zu können, also Taten, die aus rassistischen oder fremdenfeindlichen Motiven verübt werden. In der Begründung bezeichneten die Länder Hasskriminalität als besondere Störung des sozialen Friedens. Anders als etwa in den USA sind solche Delikte bisher nicht im deutschen Strafrecht verankert. Internetnutzer sollen künftig besser vor windigen Geschäftemachern geschützt sein. Mit einer Gesetzesänderung hat der Bundestag heute Konsequenzen aus millionenfachen Betrügereien mit unseriösen Lockangeboten gezogen. Für Online-Bestellungen wurden klare Regeln festgelegt. So müssen Anbieter auf ihrer Webseite genau über Kosten und Bedingungen eines Geschäfts informieren, und zwar bevor der Kunde die Bestellung bestätigt.
Kostenfallen im Internet. Dem Verbraucher wird suggeriert, hier gibt es etwas umsonst. Einen Routenplaner zum Beispiel. Am Ende kommt eine teure Rechnung für etwas, das niemand bestellt hat. Über 5 Millionen Bürger sind schon in solche Preisfallen getappt.
Der einzige Sinn einer solchen Seite besteht darin, den Nutzer zu täuschen. Ihn zu bewegen, eine von ihm eigentlich so nicht gewollte, kostenpflichtige Bestellung aufzugeben. Das ist unseriös, aber leider sehr erfolgreich.
Vor solchen unseriösen Firmen will die Justizministerin die Verbraucher schützen. Vor jedem Online-Kauf muss erst wie hier eine Schaltfläche angeklickt werden. Und die Firmen müssen Abo-Laufzeit und Preis deutlich und nicht versteckt angeben.
Das alles muss klar, verständlich, in hervorgehobener Weise und unmittelbar, bevor der Verbraucher seine Erklärung abgibt, dass er etwas bestellen und kaufen will, erfolgen.
Der Linken geht das nicht weit genug. Der Gesetzentwurf müsse auch gegen unseriöse Inkassofirmen vorgehen, denn
aus einer ursprünglichen Forderung von 20,84 Euro wird mithilfe von unseriösen Inkassounternehmen schnell eine Forderung von 1.200 Euro. Die Verbraucherzentralen haben in einer Auswertung festgestellt, dass nur 1% dieser Forderungen berechtigt waren.
Mehr Rechte für Verbraucher. Das Gesetz wird mit breiter Mehrheit angenommen. Die Linke enthält sich.
Der Kölner Zugreiseveranstalter MSM will der Deutschen Bahn Konkurrenz auf der Fernstrecke machen. Wie das Unternehmen mitteilte, liegen die ersten Trassenzusagen vor. Von Herbst an sollen Züge von Köln nach Berlin und Hamburg fahren. MSM organisiert bislang Reisen zu besonderen Ereignissen wie Partys oder Sportveranstaltungen. Die Bahn hat im Regionalverkehr schon seit längerem private Konkurrenten. Die Fernstrecke ist bisher noch ihr Monopol.
Wegen Warnstreiks des Bodenpersonals kommt es zur Stunde am Berliner Flughafen Schönefeld zu Flugausfällen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter des Dienstleisters Globeground zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Begründet wurde die kurzfristig angekündigte Aktion damit, dass es kein weiteres Angebot der Arbeitgeber gegeben habe. Bereits am Morgen waren etwa 30 Flüge auf dem Flughafen Tegel ausgefallen. Dort dauerte der Warnstreik 3,5 Stunden. Verdi fordert im aktuellen Tarifkonflikt für die Beschäftigten in der Passagier- und Gepäckabfertigung 4% mehr Lohn.
Der Deutsche Fußballbund hat einen neuen Präsidenten. Wolfgang Niersbach ist heute auf dem außerordentlichen DFB-Bundestag an die Spitze des größten deutschen Sportfachverbandes gewählt worden. Er tritt die Nachfolge von Theo Zwanziger an, der das Amt 7,5 Jahre innehatte. Niersbach will die Nachwuchsförderung zu einem seiner Schwerpunkte machen und den Service in dem millionenstarken Verband verbessern.
Das ist doch ein Traumergebnis. Keine Gegenstimme und die einzige Enthaltung ist die eigene. Wolfgang Niersbach ist der neue Präsident des Deutschen Fußballbundes. Der 61-Jährige gilt als Teamarbeiter und als hartnäckig in Verhandlungen.
Wer meine Vita ein bisschen studiert, der weiß auch, dass ich nie Revolutionär oder Revoluzer war. Bin ich nicht. Ich glaube aber auch, dass dieser DFB keine Revolution nötig hat.
1988 ging der gelernte Journalist zum DFB. Als Pressesprecher und später als Generalsekretär erlebte er 6 Bundestrainer. Der aktuelle Joachim Löw hatte sich schon länger für Wolfgang Niersbach stark gemacht.
Immer dann, wenn es auch mal irgendwie Spannungen gab im Verband, in verschiedenen Situationen, war er als Kommunikator immer gefragt. Und mit seiner Art eben auch mit den Menschen umzugehen, mit seiner Sensibilität, das hat häufig schon sehr, sehr geholfen. Und das ist, glaube ich, auch seine große Stärke.
Niersbachs Vorgänger Theo Zwanziger erhielt vom Innenminister das große Bundesverdienstkreuz. Zwanziger wäre wohl gern noch ein halbes Jahr länger im Amt geblieben, gibt sich jetzt aber versöhnlich.
Ich bin dankbar für diese Jahre im DFB, die ich erleben durfte. Aber ich weiß auch, dass ein solches Amt Kraft kostet. Und ich weiß einzuschätzen, wie lange meine Kraft reichen könnte. Und ich will es nicht überstrapazieren.
Auf Wolfgang Niersbach warten viele Aufgaben. Eine davon der Umgang mit Rechtsextremismus im deutschen Fußball.
Viktoria Rebensburg hat beim Riesenslalom in Ofterschwang einen weiteren Weltcupsieg gefeiert.
strahlender Sonnenschein und ein Sieg vor heimischem Publikum. Besser hätte der erste von zwei Riesenslaloms in Ofterschwang im Allgäu für Viktoria Rebensburg nicht laufen können. Die Olympiasiegerin führte schon nach dem ersten Lauf und rettete am Ende 0,06 Sekunden Vorsprung auf die Slowenin Maase ins Ziel. Dritte wurden die zeitgleichen Irene Cortoni und Liz Görgel. Mit ihrem zweiten Sieg in diesem Winter eroberte Viktoria Rebensburg das rote Trikot für die Führende in der Riesenslalom-Weltcup-Gesamtwertung zurück.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 3. März.
Das Hoch lenkt kältere und trockene Luft in die Nordosthälfte Deutschlands und dort lichten sich die Wolken auch langsam. Ansonsten sorgt feuchtwarme Luft mancherorts für zähen Hochnebel. Den gibt's auch heute Nacht zum Teil, ist es auch klar. Später breiten sich neue Nebel- oder Hochnebelfelder aus. In höheren Berglagen des Südens sowie im Nordosten zeigen sich weiterhin die Sterne. Am Tag scheint im Nordosten und Osten zunächst verbreitet die Sonne, auch in Alpennähe meist sonnig. Sonst hält sich oft Hochnebel, aus dem es hier und da etwas tröpfelt. Der Wind weht morgen schwach, im Norden und Osten mäßig bis frisch, an der Nordsee stark böig. Im Nordosten und Süden heute Nacht leichter Frost, in der Kölner Bucht bis +7 Grad. 5 Grad morgen auf Rügen, frühlingshaft milde 17 am Hochrhein. Ab Sonntag wieder kühler, dazu gibt's mal mehr, mal weniger Wolken und gebietsweise etwas Regen. Im Nordosten und Osten vorübergehend ein paar Schneeflocken. Am Montag von Nordosten wieder freundlicher und am Dienstag dann verbreitet eine Mischung aus Sonne und Wolken. Nur im Süden noch etwas Regen oder Schnee.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.15 Uhr mit Ingo Zamparoni. Darin keine Ruhe ums Ruhegeld, die Diskussion über den Ehrensold für Christian Wulff und umstrittene Wahl im Iran, warum eine junge Frau ins Parlament will.